Wir sitzen am Wasser, Tim, denn deine Abenteuer finden mit Vorliebe auf dem Wasser statt. Zumindest die letzten beiden, die hoffentlich nicht die letzten waren. Die Collarline fährt gerade vorbei. Es ist auch ein bisschen windig.
Man hört das Dröhnen auch. Ne?
Es ist so ein klassischer norddeutscher Herbsttag. Ich hoffe, das geht mit dem Wind, weil ich wollte das total gerne draußen machen. Du warst auf dem Jakobsweg. Aber der Jakobsweg ist ja eigentlich ein Fußweg. Das war aber nicht dein Ding.
Nee, mir ist der Jakobsweg an sich zu überlaufen. Und da ich ja Wassersportler bin und für mein Leben gerne paddle, also Stand-Up-Paddle, war für mich irgendwann klar, ich muss diesen Weg mal auf dem Wasser machen. Also quasi die ganze nordspanische Küste entlang, dann eben von der französischen Grenze bis auf die Höhe von Santiago, sind so ungefähr 600 Kilometer, und die eben runter paddeln durch die Biscaya, was ein Meer ist, was im Grunde nicht unbedingt dafür geeignet ist, dass man paddelt.
Aber ich habe nachgeschlagen und ich lese das gerade mal vor, was ich da gefunden habe bei Wikipedia. Dieses Seegebiet ist für schlechtes Wetter, starke Stürme und extremen Seegang bekannt.
Ja, also wer ruhig paddeln will und einfach nur von Küste zu Küste will, der sollte vielleicht im Sommer ans Mittelmeer. Wir waren jetzt im Sommer an der Biscaya, die ist im Grunde teilweise nicht paddelbar. Also sobald das mehr als drei Beaufort da sind oder auch wenn draußen auf dem Atlantik ein Sturm ist, dann kommen da halt Brecher rein, dass es auch wirklich gefährlich macht, dass wir teilweise auch nicht an Land kamen, weil dann alles, sowohl wir als auch das Equipment, kaputt gegangen wäre. Und so mussten wir von Marina, also von Hafen zu Hafen, kämpfen, und das war teilweise wirklich heftig und grenzwertig.
Also kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Du bist gerne auf dem Stand-Up-Paddle. Oh, ich finde das Wort schon schwierig.
Ja.
Draufstehen finde ich auch manchmal schwierig. Ich habe es einige Male versucht. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Du bist gerne auf dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs. Hier bei uns in der Ostsee, gerade Kieler Förde, ist natürlich auch ein ideales Gebiet dafür. Aber wie kommt man auf die Idee, damit Strecke machen zu wollen?
Das ist total verrückt. Ich stand in Frankreich am Mittelmeer zum ersten Mal auf so einem Ding und dachte, komm, jetzt paddle ich direkt mal da drüben in den Hafen rein. Was soll ich sonst damit machen? Also sonst finde ich das eigentlich ohne Ziel, finde ich das ja fast sinnlos. Dann doch lieber kiten oder surfen oder dann bei Wellen reiten. Und so habe ich relativ schnell damit angefangen, dass ich große Strecken damit gemacht habe. Und dann kam ja erst dann noch die Idee, dass ich die Donau runterpaddle, die 3000 Kilometer, das habe ich vor 3 Jahren gemacht. Und da ich immer wieder auch spirituelle Sachen mache, war für mich irgendwann klar, mach den Jakobsweg, aber eben nicht auf klassische Art, sondern mach diese lange Strecke, die 600 Kilometer auf der Biscaya, trau es dir zu. Und ich habe es mir zugetraut, es ging ja auch gut.
Du betonst aber in deinem Buch immer wieder, dass du eigentlich nicht so wirklich im kirchlichen Sinne gläubiger Mensch bist. Warum dann pilgern? Was verstehst du unter Pilgern dann auch?
Also ich glaube schon an eine Art höhere Macht, nennen wir es mal. Ich glaube aber nicht, dass die christliche Kirche damit irgendwas zu tun hat. Das ist eine Erfindung. Ich finde aber sehr wohl, dass es viele Rituale gibt, die kirchlichen Ursprungs sind, die für uns Menschen total wichtig sind. Dazu gehört Pilgern. Dazu gehört auch zum Beispiel eine Taufe oder eine Konfirmation oder auch Beerdigungen. Das sind Sachen, die uns Menschen in unserem Leben weiterhelfen, sei es bei der Trauerverarbeitung, sei es zum Beispiel bei der Konfirmation, ein Erwachsener zu werden. Und Pilgern finde ich wichtig, dass man sich einmal im Leben aus unserem normalen Alltag rausnimmt und zu einem spirituellen Ort oder zu einem kirchlichen Ort geht, lange wandert und einfach sich in der Natur findet. Und genau das ist Pilgern, das war es auch für mich. Und ob ich das jetzt an Land mache oder auf dem Wasser, ist fast gleich. Hauptsache, ich bin in einem Pilgerrhythmus für mich unterwegs.
Und wie habt ihr eure Tage gestaltet? Habt ihr da dann auch so bestimmte Zeiten der Einkehr gehabt zum Beispiel?
Ja, du musst dir das so vorstellen, dass es alles wetterabhängig ist. Wir waren zum Beispiel in einem Gebiet, da wussten wir, um 13 Uhr kommt der Gegenwind auf. Der ist thermisch bedingt durch die Sonne. Und dann war völlig klar, wir paddeln um 6 Uhr los, damit wir bis 13 Uhr so viel Strecke gemacht haben wie möglich, im Idealfall in einem sicheren Hafen sind. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir nachmittags oder abends, je nachdem, hat dann der Freund, der mit war, Filme geschnitten und ich habe geschrieben. Und für mich ist Schreiben auch schon eine innere Einkehr. Und auf dem Wasser bin ich sowieso eingekehrt. Ich bin dann so verbunden mit der Natur und ich bin so glücklich, wenn ich auf dem Wasser bin. Und das Land ist dann plötzlich relativ schnell weit weg. Dass ich sagen muss, Suppen hat auch immer was Meditatives für mich.
Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, wenn es denn funktioniert. Wie gesagt, bei mir war das Ganze noch eher wackelig. Ihr seid also mit dem Wohnmobil runtergefahren nach Frankreich, habt euch da von euren Freundinnen, Frauen verabschiedet Und hattet was an Gepäck? Ich meine, es war ja, wir müssen das dazu sagen, es war diesen Sommer. Das Buch ist jetzt erschienen. Du hast es während der Tour geschrieben. Es war diesen Sommer, es war im Corona-Sommer, wart ihr mit zwei kleinen Zelten und Rucksack und den Stand-Up-Paddleboards unterwegs.
Ja, das war problematisch, weil Spanien hatte ja gerade diesen drastischen Lockdown hinter sich. Es waren sämtliche Herbergen gesperrt. Also es gibt ja so Pilgerherbergen, wir mussten ja auch irgendwo schlafen. Alle gesperrt. Ganz viele Geschäfte waren ja auch zu, sodass wir teilweise auch nicht vernünftig einkaufen konnten. Also auf Dörfern konnten wir manchmal noch nicht mal Wasser holen, außer dann in irgendwelchen Kuhställen gucken, ob da ein Wasserhahn ist, dass wir da was bekommen.
Sprecht ihr Spanisch denn?
Ich spreche so ein bisschen, aber ich kann schon nach Wasser fragen, aber ich könnte jetzt keine politische Diskussion führen. Aber es ist so, dass ich durchkomme. Aber es ist schlecht, mein Spanisch.
Und die Idee, also auf dem Wasser, ließ sich aber, ich habe ja das Buch gelesen, nicht ganz durchhalten, auch teilweise wegen des Wetters. Ne? Also Stand-up-Paddeln war es ja nicht unbedingt, es war ja teilweise auch Kniepaddeln.
Ja, oder Sit-down-Paddling. Ne? Wir haben da wirklich viel down gesittet. Aber das macht mir lange nicht so viel Spaß wie Stand-up-Paddeln, denn es ist ja das für mich die Evolution, dass ich eben stehe beim auf dem Wasser und nicht wie Kanufahrer oder Ruderer oder Kajakfahrer oder Kanadier oder wer auch immer. Die sitzen ja alle oder knien. Und für mich ist die Evolution eben dieses Stehen, das ist das Besondere. Und das ging fast zu 50% mindestens, ging das nicht. Und dann hatten wir 3 Tage so einen Gegenwind, dass wir nicht weiterkamen. Es war völlig klar, bei Gegenwind brauchst du auf die Biskaya nicht raus. Da kommen wir nicht gegen an mit den Brettern. Da haben wir einfach, da reicht eine Menschenkraft nicht aus. Und dann haben wir uns für 3 Tage auch Fahrräder geliehen, sind dann Mountainbike gefahren, was eine tolle Abwechslung war, was uns auch gut getan hat. Und das war schön. Und ja, und dann die letzte Woche.
Das Gepäck konntet ihr mitnehmen oder musstet ihr, wie habt ihr das geregelt?
Wir haben das Gepäck zum größten Teil dagelassen, wo wir die Räder geliehen haben und haben uns das dann von einem Taxi bringen lassen. Auch die Bretter. Ja, also es war schon immer ein ziemlicher Orga-Aufwand, aber das haben wir eigentlich gut gemanagt. Und am Ende war dann eben noch eine Woche übrig, die wir dann von der Küste nach Santiago gehen mussten. Und das waren nochmal 188 Kilometer zu Fuß. Auch da haben wir die Bretter und das Gepäck größtenteils in einer Marina gelassen und haben dann kleine Rucksäcke gehabt und sind dann damit quer durchs Land gegangen. Auch wieder mit nur geschlossenen Herbergen, geschlossenen Dörfern, ausgestorbenen Dörfern. Es war von vorne bis hinten eine extrem grenzwertige Tour.
Wie hat sich das angefühlt, da so unterwegs zu sein?
Teilweise denkst du, du bist auf einem anderen Planeten, weil erstens ist Spanien wunderschön, schroff. Es geht bergauf, bergab, wie wir es zumindest jetzt hier in Norddeutschland ja überhaupt nicht kennen. Dann gibt es da Dörfer, die wirklich ausgestorben sind. Wir waren in einem Dorf, da lebte nur noch eine Oma. Und die fragten wir dann, ob sie uns Wasser geben kann. Da hat sie gesagt, nein, sie hat kein Wasser. Ich glaube, weil sie Angst vor uns hatte, kann ich auch verstehen. Und das ist ein Land.
Ja, aber die haben dann ja auch keine öffentliche Wasserversorgung, sondern nur eine Zisterne, ne?
Zum Teil, genau. Du hast da richtige Brunnen noch, ja. Und diese Dörfer werden teilweise für 1 Euro versteigert. Ganze Dörfer, damit da wieder Leben reinkommt, dass da irgendwelche Communities hinkommen. Das funktioniert auch zum Teil. Aber größtenteils war etwas, was ich so zuvor noch nie gesehen habe. Und Spanien geht es tatsächlich schlecht, kann man anders nicht sagen.
Und wie war das dann, als ihr immer näher nach Richtung Santiago de Compostela kamt? Ihr kamt ja dann, wenn ihr vom Wasser kamt, auf einem anderen Weg, nicht auf dem klassischen Pilgerweg, oder?
Wir haben dann einen Tag, mussten wir noch ein bisschen gehen, bis wir auf den Pilgerweg kamen. Und dann kamen wir zurück zu diesem Camino del Norte. Ja. Und den sind wir dann auch teilweise mit anderen Pilgern gegangen. Aber es war ja eben Corona-bedingt auch da ausgestorben. Normalerweise kommen 10.000 Menschen täglich in Pamplona an. Und da waren es vielleicht ein paar hundert, wenn es hochkommt. Ja, auch das ist ja noch viel. Also wir haben dann in Pamplona natürlich Leute getroffen. Aber unterwegs, man trifft dann immer die gleichen Leute, weil alle immer zwischen 20 und 30 Kilometern am Tag gehen. Und wir haben vielleicht 5 Menschen kennengelernt auf der Reise. Das war halt eine Gespensterreise. Aber vielleicht hat es das auch so besonders gemacht. Das war eine ganz, ganz außergewöhnliche Reise, die uns wirklich auch zu uns geführt hat. Auch die Freundschaft, die wir beide da nochmal erlebt haben miteinander, das war ganz besonders und wertvoll.
Und wie seid ihr zurückgekommen? Ich meine jetzt nicht körperlich, sondern geistig.
Das geht eigentlich bei mir immer ganz gut von meinen Abenteuern. Wenn ich unterwegs bin, man entbehrt ja so viel. Es gibt ja keine warme Dusche, keine Supermärkte um die Ecke, gibt nicht regelmäßig Mahlzeiten, keine guten Betten. Meine Matratze zum Beispiel, ich hatte so eine aufblasbare Isomatte mit, die ist geplatzt. Ja, also musste ich die letzten 5 Tage auf dem blanken Boden schlafen. Und wenn du dann zurück nach Deutschland kommst und du hast eine warme Dusche, ich habe 3 Supermärkte vor der Haustür, weil ich hier mitten in Kiel wohne. Das heißt, das Zurückkommen ist in den ersten Wochen für mich immer ein Riesengenuss, weil ich unser Land dann so sehr liebe mit seiner ganzen perfekten Infrastruktur und so. Nach einer Zeit geht es mir dann wieder auf die Nerven, weil ich merke dann, es ist zu viel. Wir haben natürlich zu viel von allem. Und jetzt ist es so, wir sind jetzt seit 2,5 Monaten wieder da. Ich könnte wieder los, kann es aber gerade nicht wegen Corona.
Ja, das ist meine nächste Frage. Du hast ja schon die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Also 40 Tage Fasten, dafür warst du jetzt nicht groß unterwegs, nehme ich mal an. Das macht man ja doch mehr zu Hause. Ja. Dann eben auf der Donau, die Geschichte mit dem Board auch. Aber du warst auch als Chauffeur eines Gurus in Indien unterwegs. Das Buch habe ich jetzt nicht gelesen. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Und du hast auch ein Buch darüber geschrieben, dass du Alkoholprobleme hattest und dem Alkohol abgeschworen hast, nicht gerührt und nicht geschüttelt. Du erlebst Abenteuer, aber du machst dich auch gerade mit diesem Alkoholbuch ja ziemlich nackig.
Ja, anders geht's nicht. Ich habe halt erkannt, dass ich einer von 10 Millionen in Deutschland bin, die regelmäßig Alkohol missbrauchen. Wenn man so eine Geschichte über seine eigene Alkoholproblematik erzählt, kann man nicht so tun, als ob man nur ein bisschen ein Problem hätte. Sonst bringt's das nicht. Und das geht nur, weil ich mich nackig gemacht habe, weil ich mich gemein gemacht habe mit allen anderen, den 10 Millionen in Deutschland, die Alkohol regelmäßig missbrauchen. Und deshalb funktioniert das Buch auch, weil ich einfach gezeigt habe, ja, so ist Alkohol irgendwie noch akzeptiert, dieses tägliche sich betrinken und wöchentlich am Wochenende richtig sich wegschädeln, sage ich mal.
Im Alltag zu funktionieren und keinem fällt was auf.
Ha, genau. Ich habe ja funktioniert. Ich war ja damals noch beim NDR. Ich war ja völlig, völlig im Rahmen, war ja alles in Ordnung, hat ja keiner gemerkt. Und es waren ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das genauso gemacht haben. Wir haben uns ja abends getroffen. Und als ich dann irgendwann entschied, ich höre damit auf, habe ich ja auch diese Leute quasi als Freunde dann auch verloren. Auch viele Freunde von früher, die dann mit dem, der nicht mehr trinkt, plötzlich nicht mehr so viel zu tun haben wollten. Das ist ein bisschen so. Mir schmeckt zum Beispiel Fleisch, wenn ich Fleisch esse neben Vegetariern, dann schmeckt mir das auch nicht so gut. Und so ist es mit dem Trinken erst recht, denn Trinken ist ja noch viel, viel wertvoller sozusagen als Fleisch essen. Trinken ist ja dieser soziale Schmierstoff. Und viele Menschen können ja auch ohne Alkohol kaum noch entspannen oder sich auch wirklich wohlfühlen, sondern die brauchen das. Und ich kenne das ja selber, wenn ich auf Empfängen bin oder bei irgendwelchen Veranstaltungen und mich unsicher fühle, weiß ich, jetzt ein Glas Sekt würde mir wahnsinnig gut tun. Das mache ich halt nicht mehr, weil ich weiß, ich trinke nicht ein Glas, sondern ich trinke 10 Gläser Sekt. Und lande häufig dann auch mit Frauen im Bett, was ich mir dann auch nicht wünschen würde im Nachhinein. Also lasse ich das lieber alles.
Wow, das ist verdammt ehrlich. Tim, wir haben aber auch über den Guru gesprochen. So, jetzt kriege ich die Kurve. Was war denn das für eine Geschichte? Das Buch gibt es auch noch zu kaufen. Also du machst aus jedem Abenteuer auch ein Buch oder machst du aus immer ein Abenteuer, um ein Buch zu schreiben?
Nee. Also ursprünglich überhaupt nicht. Ich habe ja erst diese 40 Tage gefastet. Das war ja, und ich habe Tagebuch geführt. Und dann habe ich das ausgearbeitet, habe es angeboten und hatte einfach Glück, dass Heine das haben wollte. Und dann bin ich damals beim NDR ausgestiegen, habe alles hingeschmissen, habe meine Wohnung aufgelöst, meine damalige Freundin und ihre Tochter zurückgelassen, habe beim NDR gekündigt und bin nach Indien, um einem indischen Guru zu folgen und sein Chauffeur zu werden. Ich weiß, dass das total verrückt klingt, aber für mich war das in dem Moment genau richtig. Und ich weiß immer noch, dass es richtig war. Das war natürlich eine verrückte Geschichte. So viel aufzugeben. Ich hatte ja einen Traumjob als Reporter und Redakteur beim NDR. Das ist ja nun Fernsehen. Das ist ja, was viele wollen. Und ich habe es eben geschafft. Aber mir reichte es nicht. Ich wusste, es gibt eine Welt weit jenseits. Denn wir leben ja nun auf einem doch großen Globus. Und mir war wichtig, ich muss mal etwas erfahren, was ich noch nie erfahren habe, was außerhalb meines Lebensbereichs ist. Und das ist die indische Welt, die Spiritualität. Ein Guru, sich einem Guru auch unterwerfen. Ich bin ein eher dominanter Mensch, eher so ein Anführertyp. Und dann plötzlich nur noch Chauffeur zu sein, Kofferträger eines anderen, das war für mich mit eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens.
Und wie geht's weiter? Du sagtest vorhin schon, du könntest schon wieder los, aber Corona hält dich auf. Also du bist schon auch ein Getriebener.
Ja, ich höre das immer wieder und werde das gefragt. Mir kommt das ja nicht so vor. Also für mich fand mal jemand einen schönen Begriff aus der Fachwelt. Ich bin ein High Sensation Seeker. Also ich suche den Kitzel, den Thrill. Und das ist einfach schon immer so gewesen. Das war schon so, als ich Kind war. Und was soll ich mich dagegen stemmen? Was soll ich einen 9-to-5-Job machen, den ich nicht erfüllen werde? Das kann ich nicht. Das habe ich probiert. Das geht nicht. Ich habe ja auch am Anfang die gesellschaftliche Prägung abbekommen. Ich komme aus einem sehr, sehr konservativen Haushalt, wo Arbeit hochgehalten wird. Und ich habe gesehen, nein, ich kann nicht so arbeiten wie andere. Von morgens bis abends. Immer für die gleiche Firma, den gleichen Chef, die gleiche Institution. Das geht für mich nicht. Und so gucke ich einfach, dass ich mich als freier Journalist so weit verdinge, wie ich will, wie ich manchmal auch muss, weil ich muss ja auch Geld verdienen. Und jetzt wäre es aber langsam wieder soweit. Ich bin jetzt fast 3 Monate zurück. Ich könnte eigentlich gut jetzt nach Frankreich, ein bisschen in wärmere Gefilde, ein bisschen surfen. Das wird mir gut tun, ein paar Wochen. Aber es geht halt gerade nicht. Und so bleibe ich hier und träume davon, vom nächsten Abenteuer, hoffentlich nächsten Winter, wenn es dann geht, würde ich gerne den Orinoco runtersappen. Das ist ein Fluss in Südamerika, in Kolumbien und Venezuela. Und den ist vor über 200 Jahren Humboldt runtergefahren mit einem Floß. Und so auf den Spuren von Humboldt, das finde ich ein spannendes Abenteuer. Und das mache ich definitiv auch zu einem Buch. Das ist halt jetzt so ineinander gewachsen, dass meine Abenteuer zu Büchern werden. Und leider sind meine Bücher immer noch nicht richtig erfolgreich. Die verkaufen sich ganz gut, aber ich war noch nie in den Top 20. Also ich verdiene an einem Buch im Grunde, da habe ich einen Stundenlohn von 2-3 Euro. Das darf man nicht vergessen. Das ist dann doch mehr Hobby, als dass es um Geld geht. Aber mir ist es auch wichtig, dass am Ende von einem Abenteuer etwas übrig bleibt. Und das ist für immer so ein Buch. Ja, auch jetzt, das Buch Pilger mit Paddel, das war ein so grandioses Abenteuer und so eine schöne Tour. Und ich habe dieses Buch und irgendwann bin ich ja auch ein alter Mann und dann gucke ich zurück und dann gucke ich in diese Bücher und ich so, boah, du hast ein tolles Leben geführt und darum geht's mir.
Schön, das war ein schöner Schlusssatz. Wir freuen uns dann drauf, von dir zu hören, wieder, wenn du den Orinoco runtergesappt bist. Und ich wünsche dir jetzt schon, auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis du das machen kannst, alles Gute dafür. Vielen Dank, Tim.
Ja, vielen Dank, liebe Svenja.